Wir gehen zum Text. Das fünfte Zitat. Das fünfte Zitat, Kapitel 1, Vers 8 und 9. Andererseits sagt er in Bezug auf den Sohn, dein Thron, Gott, besteht in aller Ewigkeit. Ein Zepter der Aufrichtigkeit ist das Zepter deines Königreiches. Du liebtest Gerechtigkeit und hasstest Gesetzwidrigkeit oder Gesetzlosigkeit. Deswegen, Gott, salbte dein Gott dich mit Öl des Frohlockens vor deinen Gefährten, also im Vorzug vor deinen Gefährten. Das Zitat kommt aus Psalm 45, Vers 6 und 7. Hier gibt es kein Übersetzungsproblem. Es ist klar überliefert. Also, bitte? Psalm 45, Vers 6 und 7. Das Wichtige hier ist, dass er von dem Sohn sagt, dein Thron, o Gott. Also er spricht den Sohn an mit dem Titel Gott. Das ist ein klarer Beleg für die Gottheit Jesu Christi. Dein Thron, o Gott, besteht in aller Ewigkeit. Jetzt könnte man sagen, ja, Moment, das ist auch ganz klar. Hier sagt der Psalmist zu Gott, dein Thron, o Gott, besteht in aller Ewigkeit. Fertig. Könnte jetzt der Rabbi sagen, oder? Da muss man aber weiterlesen. Weiterlesen. Ein Zepter der gerechten Aufrichtigkeit ist das Zepter deines Königreiches. Du liebtest Gerechtigkeit und hasstest Gesetzwidrigkeit. Deswegen, o Gott, salbte dein Gott dich. Wie kann das? Wie kann Gott den Gott salben? Wenn das jetzt von Gott die Rede wäre, der Rabbi, der würde jetzt in Schwierigkeiten kommen. Denn wie kann Gott Gott salben? Wenn es nur einen Gott gibt, wie kann der eine Gott den anderen Gott salben, wenn es nur einen Gott gibt? Das geht nicht. Für einen Rabbi eine absolute Unmöglichkeit. Und hier kann man nichts mehr machen. Und wenn man Rabbis in solche, oder wenn man jetzt einen Juden hier dieses vorliest, dann wird es schwierig. Dann können sie nur noch sagen, es kann einfach, da stimmt irgendwas nicht. Irgendwas ist falsch, oder? Genauso wie sie bei Jesaja 53 sagen, das bezieht sich einfach nicht auf den Knecht Gottes, das bezieht sich auf Israel. Und dann versuchen sie irgendwas zu drehen, aber es geht nicht auf. Also hier ist ein ganz klarer Beleg. Dein Thron, o Gott, besteht in Ewigkeit. Also hier wird jemand als Gott angeredet, den Gott gesalbt hat. Also hier ist eine Person, die wird von Gott angesprochen, die wird angesprochen von dem Psalmisten als Gott, oder? Und diese Person, die als Gott betitelt wird, wird von dem lebendigen Gott gesalbt. Es handelt sich hier um zwei Personen, die Gott sind. Bitte? Fragen dazu? Ja? Also meine Gespräche mit den Zeugen Jehovas, und ich hatte viele, die waren immer so, wenn man auf so eine Stelle kam, dann haben sie gesagt, aber dort und dort steht. Das heißt, das verstehe ich nicht, die Stelle, aber die andere Stelle, die verstehe ich und gehen wir zur nächsten Stelle. Also die Zeugen Jehovas, das ist ihre Taktik. Wenn man sie mal hat, dann weichen sie aus und gehen zu einer anderen Bibelstelle. Ich hatte dieses Gespräch mal über Johannes 1 mit Zeugen Jehovas. Die haben sich gewunden, auch einmal mit einem Judaisten, der nicht an die Gottheit Jesu Christi glaubte, auch mit Zeugen Jehovas und mit einem Judaisten. Ein Gespräch über Johannes 1, Vers 1 bis 3. Die haben sich gewunden und er wollte weg von dieser Stelle. Er wollte weg. Aber ich habe gesagt, ich lasse dich nicht weg. Wir bleiben bei dieser Stelle. Da muss man hart bleiben. Also als ich anfing mit Zeugen Jehovas, da war ich immer weich und dann sind wir von Stelle zu Stelle gewandert. Aber ich sage, so machen wir es nicht mehr. Nein. Bis er kapituliert, bis er sagt, ja, ich gebe auf, ich gebe zu. Dieser Text sagt, was du sagst, nämlich, dass Jesus Christus Gott ist. Sage ich, wunderbar, jetzt können wir die Bibel schließen. Also hier, das ist eine sehr, sehr gute Stelle. Der Hebräerschreiber kennt seine Bibel und weiß, wie sie zu gebrauchen ist. Gott spricht zu Gott, das heißt, der Vater spricht zur zweiten Person der Gottheit, zu dem der Sohn wurde. Das war ein Freudentag. Du liebtest Gerechtigkeit und hasstest Gesetzwidrigkeit. Deswegen, oh Gott, salbte dein Gott dich mit Öl des Freuden, mit Öl des Frohlockens vor deinen Gefährten. Das heißt, im Vorzug vor deinen Gefährten, mehr als deine Gefährten. Die Gefährten sind hier die anderen Himmelsbewohner gemeint, die Engel. Aber der Sohn wurde gesalbt. Im Gegensatz zu, vielleicht noch besser übersetzt, im Gegensatz zu den Gefährten, die nicht gesalbt wurden. Also indem er den Sohn vorgezogen hat, dem Sohn vorgezogen und hat ihn dann gesalbt. Und die anderen hat er dann hinten gelassen. Ja, die Frage ist natürlich jetzt, wann hat denn der Vater den Sohn gesalbt? Frage an uns alle. Wann hat der Vater den Sohn gesalbt? Gibt es noch ein paar andere Bibelstellen, die uns helfen? Wann spricht denn der Vater den Sohn so an, dass er sagt, dein Thron besteht in Ewigkeit? Wir brauchen also einen Zeitpunkt, wo Gott zu dem Sohn spricht über seinen Thron und wo er ihn salbt. Hat jemand eine Idee? Wo haben wir diese beiden Dinge zusammen? Gesalbt übrigens, ich versuche noch was zu klären. Gesalbt heißt auf Griechisch Christos. Chrio, von Chrio. Christos ist der Gesalbte. Wird er als der Gesalbte angesprochen, richtig. Der Gesalbte. Wann hat Gott ihn als den Gesalbten, zum Gesalbten gemacht? Wann hat Gott seinen Sohn zum Gesalbten gemacht? Zum Christus gemacht? Bitte. Die Salbung hat schon zu tun mit dem Heiligen Geist. Im Alten Testament war es ja eine Salbung mit Öl, natürlich. Aber im Neuen Testament ist es ja der Heilige Geist, mit dem gesalbt wird. Das stimmt schon. Und das ist auch nicht ganz falsch. Das ist nämlich schon eine gute Fährte. Denn wir haben in Apostelgeschichte 10 steht tatsächlich, dass Gott ihn gesalbt hat. Apostelgeschichte 10, hat jemand die Stelle? 38, danke. Da heißt es, Gott hat ihn gesalbt. Könnte es jemand vorlesen? Also als der Herr Jesus seinen Dienst auf Erden tat, hat Gott ihn gesalbt mit dem Heiligen Geist und mit Kraft, sodass der Herr Jesus also Wunder getan hat. Das ist eine Stelle. Es gibt noch eine Stelle, die sehr, sehr wichtig ist und die steht in Verbindung mit dem Thron. mit dem Thron. Apostelgeschichte. Nein. Den du gesalbt hast, da liegt es schon in der Vergangenheit. Richtig? Gut, gute Stelle. Apostelgeschichte 4, da beten sie schon, aber es liegt schon in der Vergangenheit, also muss ein bisschen weiter vorne suchen. Wann hat Gott ihn zum Gesalbten gemacht? Hier ist wieder ein Problem mit unseren Übersetzungen, ich weiß. Denn in unseren Übersetzungen steht nämlich nicht Gesalbten, da steht nämlich Christus. Genau, Apostelgeschichte 2, Vers 3, Vers 20, nein, das meinte ich nicht, aber kannst vorlesen. Können Sie vorlesen? Das ist es, danke. 2,36. Das ganze Haus Israel nehme also mit Gewissheit zur Kenntnis, dass Gott ihn sowohl zum Herrn, König, Herrn, als auch zum Gesalbten machte, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Und jetzt haben wir einen ganz kritischen Punkt der Geschichte. Es war nämlich genau die Zeit, der Zeitpunkt der Himmelfahrt Jesu Christi, oder? David redete, also ich lese von Vers 30 weg, da er also als Prophet diente, nämlich David, und wusste, dass Gott ihn, den Messias, mit einem Eide geschworen hatte, aus der Frucht seiner Lenden dem Fleische nach den Gesalbten zur Auferstehung zu bringen, also den, der eines Tages der Messias sein würde, den Messias zur Auferstehung zu bringen, damit er auf seinem Thron sitze, redete er voraussehend von der Auferstehung des Christus, des Gesalbten, dass seine Seele nicht dem Bereich des Todes überlassen wurde, noch sein Fleisch Verwesung sah. Diesen Jesus brachte Gott zur Auferstehung, wovon wir alle Zeugen sind, nachdem er also durch die rechte Hand Gottes erhöht worden war und die Verheißung des Heiligen Geistes vom Vater empfing. Goss er dieses aus, das Pfingsten, oder den Heiligen Geist, goss er dieses aus, das ihr nun seht und hört. Denn nicht David stieg in den Himmel auf. Er sagt selbst, es sagte der Herr zu meinem Herrn, sitze zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße lege. Gott Vater spricht zum Sohn, sitze zu meiner Rechten. Das ist die Intronisation des Messias auf dem Thron Gottes, auf dem Thron Davids. Und als das ganze Haus Israel nehme also mit Gewissheit zur Kenntnis, dass Gott ihn sowohl zum Herrn, das ist König, oder? Zum Sitzenden auf dem Thron, zum Herrn, als auch zum Gesalbten machte. Also der Herr Jesus wurde doppelt gesalbt, eines Teils zum Dienst gesalbt, Apostelgeschichte 10, haben wir gelesen, Vers 38. Und zweitens wurde er zum König gesalbt, Apostelgeschichte 2, Vers 36, bei der Himmelfahrt. Und einsetzen und setzen beim Sitzen, sich setzen zur Rechten des Thrones Gottes. Da hat ihn Gott gesalbt im Gegensatz und im Vorzug vor den Gefährten, vor den Engeln. Da hat er diese besondere Stellung eingenommen. Bitte? Welcher ist der Gesalbte, der Herr, der Messias? Die Juden haben auf den Messias gewartet, oder? Messias heißt hebräisch der Gesalbte, oder? Die Juden haben also auf diesen Gesalbten gewartet. Sie wussten, eines Tages kommt der eine Gesalbte. Und diesen Titel, den trägt er auch schon im Alten Testament, oder? Der Messias eben, Maschiach. Aber die tatsächliche Salbung dieses Gesalbten, der eines Tages der Messias sein sollte, oder? Der Erlöser, der Heiland. Den Titel trägt er vorher, den Titel Heiland, Retter. Aber zum Retter wurde er erst, als er starb. Den Titel Christus in dem Sinn hat er hier schon, wird schon angewandt auf ihn, aber tatsächlich zum König gesalbt wird er erst in der Auferstehung und Himmelfahrt und sitzen zur Rechten Gottes, und zum Dienst gesalbt wird er erst, als er diente, seinen Dienst antrat. So. Habe ich den übersprungen? Ja, habe ich übersprungen. Ich habe ihn vergessen. Vers 7 haben wir vergessen. Er macht seine Boten zu Winden. Zu schnell sausenden. Andere übersetzen, der seine Winde zu Boten macht. Aber hier ist es, der seine Boten, seine Engel zu Winden macht. Die so schnell sausen wie der Wind, und seine Dienstleistenden zu einer Feuerflamme. Also sie sind so. Er will hier nur sagen, dass in Bezug auf die Engel sagt, dass sie sind Boten. Ja? Engel, das Wort Engel übrigens heißt ja Bote. Das muss man auch wissen. Für uns heißt Engel Engel, oder? Aber für den Hebräischen, für den Griechen heißt Engel Bote. Malach. Malach ist der Malachi, oder? Mein Bote, Malachi. Und der Engel Angelos ist ein Bote. Und da können auch Menschen sein. Aber hier sind die himmlischen Boten gemeint. Und er sagt, was die Engel betrifft, sie sind Boten. Ja? Sie sind schnell sausende Winde. Sie sind wie eine Feuerflamme. Ja? Diener. Aber der Sohn, der sitzt auf dem Thron und wird Gott genannt. Dein Thron, o Gott, besteht in aller Ewigkeit. Also das ist eine ganz starke Stelle über die Gottheit Jesu Christi. Wir kommen zum 6. Zitat. Du hast die Erde gegründet. Herr, also Vers 10 bis 12. Und du Herr, Kyrios, gründetest am Anfang die Erde, und die Himmel sind Werke deiner Hände. Sie werden vergehen, aber du bleibst. Und sie alle werden alt werden wie ein Kleid. Und du wirst sie wie ein umhüllendes Kleid aufrollen. Und sie werden verwandelt werden. Aber du bist derselbe, und deine Jahre werden kein Ende nehmen. Also hier haben wir wieder eine von diesen 10 Stellen, wo ich gesagt habe, es gibt etwa 10 Stellen, wo der Jahwe des Alten Testaments der Herr Jesus des Neuen Testaments ist. Hier ist eine Stelle. Denn wenn wir den Psalm lesen, auf Hebräisch heißt er nämlich, denn du Jahwe, du Jehova oder Jahwe, ja, du gründetest am Anfang die Erde. Und der Psalmist spricht zu Jahwe. Aber der Hebräerschreiber sagt, dass er zu ihm, zum Sohn, gesprochen hat: Du, Herr, gründetest am Anfang die Erde, und die Himmel sind Werke deiner Hände. Sie werden vergehen, du aber bleibst. Das heißt, hier sagt uns der inspirierte Schreiber, dass sich das auf den Sohn Gottes bezieht. Du, Jahwe. Jetzt vom Text selber, im Alten Testament kämen wir nicht drauf. Aber wenn man den Text liest im Psalm 102, das ist ja aus Psalm 102, Vers 26 bis 28. Wenn man den Text dort liest, merkt man, es passt nicht ganz, wenn es von Gott spricht, aber wenn es von dem Sohn Gottes spricht, passt es sehr, sehr gut. Vielleicht sollten wir den Text noch anschauen. Psalm 102. ein sehr schöner Psalm. Psalm 102, das Gebet eines Gebeugten, wenn er verschmachtet ist und seine Klage vor dem Herrn ausschüttet. Herr, höre mein Gebet und lass zu dir kommen mein Schreien. Verbirg dein Angesicht nicht vor mir am Tage meiner Bedrängnis. Neige zu mir dein Ohr. An dem Tage, da ich rufe, antworte mir eilends. Denn wie Rauch entschwinden meine Tage und meine Gebeine glühen wie ein Brand. Wie Gras ist versenkt und verdorrt mein Herz, dass ich vergessen habe, mein Brot zu essen. Wegen der Stimme meines Seufzens klebt mein Gebein an meinem Fleisch. Ich gleiche dem Pelikan der Wüste, bin wie die Eule der Einöden. Ich liege wach und bin wie ein einsamer Vogel am Dach. Den ganzen Tag höhnen mich meine Feinde, die gegen mich rasen, schwören bei mir. Denn Asche esse ich wie Brot und meinen Trank vermische ich mit Tränen. Vor deinem Grimm, vor deinem Zorn. Und deinem Grimm, denn du hast mich emporgehoben und hast mich hingeworfen. Meine Tage sind wie ein gestreckter Schatten, also ein Schatten, der sehr schnell vergeht, oder? Wenn es Abend wird, läuft der Schatten sehr schnell. Meine Tage sind wie ein gestreckter Schatten und ich verdorre wie Gras. Aber du, Herr, thronst ewiglich. Du, Jahwe, thronst ewiglich und dein Gedenken ist von Geschlecht zu Geschlecht. Du wirst aufstehen, wirst dich Zions erbarmen, denn es ist Zeit, ihr Gunst zu zeigen. Denn die Zeit ist da, denn deine Knechte hangen liebend an seinen Steinen und sie tragen Leid um seinen Schutt, um den Schutt Jerusalems. Ja. Und die Völker werden den Namen des Herrn fürchten und alle Könige der Erde, deine Herrlichkeit. Denn der Herr wird Zion aufbauen, wird erscheinen in seiner Herrlichkeit. Er wird sich wenden zum Gebet des Entblößten und ihr Gebet wird er nicht verachten. Das wird aufgeschrieben werden für das künftige Geschlecht und ein Volk, das erschaffen werden soll, wird den Herrn preisen. Denn er hat herniedergeblickt von der Höhe seines Heiligtums. Der Herr hat herabgeschaut vom Himmel auf die Erde, zu hören das Seufzen des Gefangenen und loszumachen die Söhne des Todes. Damit sie des Herrn Namen verkünden in Zion und in Jerusalem sein Lob, wenn die Völker sich allesamt versammeln und die Königreiche, um dem Herrn zu dienen. Und jetzt, er hat auf dem Wege gebeugt meine Kraft, hat verkürzt meine Tage. Ich spreche, mein Gott, nimm mich nicht hinweg in der Hälfte meiner Tage. Von Geschlecht zu Geschlecht wären deine Jahre. Du hast vormals die Erde gegründet und die Himmel sind deiner Hände Werk. Sie werden vergehen, aber du bleibst. Sie alle werden alt werden wie ein Kleid, wie ein Gewand wirst du sie wechseln und sie werden verwandelt werden. Aber du bist derselbe und deine Jahre werden kein Ende nehmen und die Söhne deiner Knechte werden wohnen und ihr Same wird fest bestehen vor deinem Angesicht. Und diese letzten Verse, 26 bis 28, werden jetzt zitiert. Und der Hebräerschreiber sagt, du, mit du ist Jesus Christus angesprochen. In Vers 25 heißt es hier, mein Gott, nimm mich nicht hinweg. Und manche meinen, es ist wie eine Antwort, dass Gott ihm dass der Messias betet, nimm mich nicht hinweg, in der Hälfte meiner Tage, also in der Hälfte des Lebens, als 30-Jährigen. Und dass jetzt Gott der Messias antwortet und zum Messias sagt, du hast vormals die Erde gegründet und die Himmel sind deiner Hände Werk. Sie werden vergehen, aber du, Messias, du bleibst. Und sie werden alle alt werden wie ein Kleid. Wie ein Gewand wirst du sie wechseln und sie werden verwandelt werden. Also vom Text selber her könnte man nicht drauf kommen, allein vom Alten Testament. Aber der inspirierte Schreiber zitiert diesen Vers und bezieht ihn auf den Herrn Jesus Christus, dass also jetzt mit du der Herr Jesus Christus angesprochen ist. Also als ob Gott zu dem Sohn sagen würde, du hast früher die Erde gegründet und du, die Erde wird vergehen, aber du wirst bleiben. Du bist derselbe und deine Jahre werden kein Ende nehmen. Also das können wir eigentlich nur durch das neue Licht des Neuen Testamentes, des Hebräerschreibers jetzt so sehen. Fragen dazu? oder Gedanken dazu? Und das letzte Zitat. Ein sehr bekanntes Zitat. In Bezug auf welchen der Engel hat er jemals gesagt, sitze zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße lege? Psalm 110, Vers 1. Der meistzitierte, ich glaube, es ist der meistzitierte Vers des Alten Testaments. Im Neuen Testament am meisten zitiert, ich glaube über 7-mal. Oder 7-mal genau, ich weiß nicht mehr genau. Ja, so ist es, nein, der Psalm, der meist zitierte Psalm. So. Der Psalm 110 als Ganzer ist am meisten zitiert und öfters als 7-mal im Neuen Testament. Hier ist es ganz klar, das ist ein sehr deutliches Zitat über die Gottheit Jesu Christi. Zu welchem Engel hat er jemals gesagt, sitze zu meiner Rechten? Es ist wieder der gleiche Zeitpunkt, der Zeitpunkt der Intronisation des Königs. Das hat er nie zu einem Engel gesagt, das hat er zu dem Herrn, das hat der Herr zu dem Herrn gesagt. Der Herr sprach zu meinem Herrn. So heißt es im Psalm 1. Der Herr, Jahwe, sprach zu meinem Herrn Adonai. Also Jahwe sprach zu meinem Gebieter. Jahwe, Jehova und Jahwe, sprach zu meinem Gebieter, setze dich zu meiner Rechten. Der David betet und sagt, oder zitiert, oder ja, der David sagt, der Herr, Jahwe, sprach zu einem anderen, der mein Herr ist. Man fragt sich, ja, hat denn der David, wen hat denn der David zum Herrn? Der David war der höchste Mann, er selber war der König. Wer ist denn der Herr des David? Gott ist es nicht, denn er sagt, der Herr sprach zu ihm. Es muss eine dritte Person sein. David ist unten und oben ist Jahwe und Jahwe spricht zu einem anderen, der ist der Herr des David. Wer ist dieser Herr des David? Der Herr Jesus hat dieses Argument mal gebracht zu den Juden und hat sie in eine große Verlegenheit gebracht. Die Juden haben hier keine Antwort. Hier spricht Jahwe zu jemand anderen, der Herr ist des Königs David. Und er sagt zu ihm, setze dich zu meiner Rechten. Das ist eine sehr, sehr deutliche Stelle über die Gottheit Jesu Christi. Der Messias sitzt, das steht wiederum, das steht in dem Alten Testament der Juden. Und jetzt merken die Christen, an die der Hebräerschreiber hier schreibt, jetzt merken sie es. Unsere Rabbis haben die Bibel zu wenig studiert. Es steht ganz klar, dass der Messias, wenn er kommen wird, dann wird er schlussendlich von Gott erhöht zur Rechten Gottes. Und das ist genau das, was Jesus gesagt hat. Das ist genau das, was die Apostel gepredigt haben. Und das ist genau das, was sie bis jetzt geglaubt haben. Jetzt sind sie aber unsicher geworden durch die Rabbis und durch den Druck der Juden. Und jetzt bestätigt der Schreiber die lieben Geschwister und sagt, schaut, es ist ganz richtig, was ihr glaubt, was ihr geglaubt habt. Es ist dieser Messias. Und dieser Messias ist weit über den Engeln. Und dieser Messias ist der Sohn Gottes. Und genau das hat er selber von sich behauptet. Und genau das ist passiert. Er ist auferstanden. Er ist dann in den Himmel verschwunden. Und die Apostel haben uns gesagt, er sitzt zur Rechten Gottes. Es ist im Einklang mit dem Alten Testament. Das neue Reden Gottes im Sohn und in den Aposteln, die das verkündigt haben, was der Sohn gesagt hat, das neue Reden Gottes ist nicht im Widerspruch zu dem alten Reden Gottes. Das ist gar nicht im Widerspruch. Das ist sein großes Argument. Das heißt, was macht der Hebräerschreiber hier eigentlich? Er stärkt das Vertrauen in was? Er stärkt ihr Vertrauen, offensichtlich. Worin? Worin will er, dass sie jetzt vertrauen? Bitte. Und das Sprechen, dass das neue Sprechen Gottes im Einklang ist zu dem alten Sprechen Gottes. Das heißt, er vertraut, er stärkt ihr Vertrauen auf die Bibel. Und wenn es irgendwas gibt, Geschwister, wenn es irgendwas gibt, was uns aus der Bahn werfen kann, dann sind es Menschen, die uns das Vertrauen in die Bibel wegnehmen. Das wirft uns aus der Bahn. Wenn dir Leute kommen und sagen, weißt du was, auf das kannst du nicht mehr vertrauen. Und wenn ich auf das nicht mehr vertrauen kann, wenn ich auf die Bibel nicht mehr vertrauen kann, dann kann ich es lassen. Denn ich habe nichts anderes. Ich habe keinen großen Prediger, der mir sagt, dass es so ist. Das ist nicht die Vollmacht. Dann ist alle Basis weg. Und jetzt, was der Schreiber macht, ist, vertraut dem, was Gott vorher gesagt hat und vertraut dem, was Gott neu gesprochen hat im Sohn und was euch die Aposteln gesagt haben. Vertraut drauf und lasst euch nicht aus der Bahn werfen. Und das ist für unser persönliches Leben so wichtig. In einer Zeit der Bibelkritik. Es ist so wichtig, dass wir sehen, es stimmt alles überein. Das alte Reden Gottes, das neue Reden Gottes im Sohn, es passt genau zusammen und es ist genauso, wie es dann auch passiert ist, wie es die Zeugen bezeugt haben, dass das Grab war leer, er ist dann verschwunden in den Himmel und das ist genauso, das war kein Fehler, das war kein Unfall in dem Programm Gottes, dass der Messias jetzt plötzlich gekreuzigt worden ist. Das war kein Fehler, dem Herrn jetzt unterlaufen ist. Kommt nach Jerusalem und sie erwarten, jetzt wird er als König eingesetzt. Jetzt kommt der König in die heilige Stadt und dann wird er gekreuzigt. Und alle Hoffnungen waren dahin. Und der Herr Jesus sagte ihnen dann, den zwei Jüngern in Emmaus, warum seid ihr so träge in eurem Herzen zu glauben an alles, was euch die Propheten und die Mose und das Alte Testament gesagt hat? Warum seid ihr so träge in eurem Herzen zu glauben an eure Bibel? Steht alles schon drinnen. Und er erklärte ihnen von Mose anfangend und allen Propheten, was über ihn geschrieben stand. Und das ist das Schöne. Jetzt sehen wir den Wert des Alten Testaments. Viele Christen, die haben zu wenig Beziehung zum Alten Testament. Und es ist so kostbar. Und es zeigt uns den Herrn Jesus. Und es stärkt unser Vertrauen, dass der dann gekommen ist und der es dann alles erfüllt hat, dass es alles zusammenpasst. Und es ist richtig, dass wir ihn jetzt nicht sehen. Es ist richtig, dass wir ihn nicht spüren. Es ist richtig, dass wir ihn nicht hören. Es gehört genau ins Programm. Denn jetzt leben wir noch nicht in der Zeit, wo er offenbart wird. Aber eines Tages wird er geoffenbart werden. Die Engel sind nur dienstbare Geister, aber der Sohn, der sitzt zur Rechten. Deshalb wollen wir auf das hören, was wir gehört, auf das achten, was wir gehört haben. Umso mehr, um vieles mehr auf das achten, was wir gehört haben, durch die Apostel und durch den Herrn Jesus. Wir wollen hier schließen für heute Abend. Vielleicht möchte uns jemand noch im Gebet leiten, wollen aufstehen.